Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen. Wir nehmen heute die 20. Folge des ImproLife Podcasts auf und damit die letzte Folge zum Lern- und Entwicklungsfeld Inner Work. Bei mir sind wieder Ella Amann und Roland Trescher. Hallo Ella, hallo Roland.
Hallo Claudia.
Hallo.
Sehr schön. Mein Name ist Claudia Hoppe und wir nehmen die Folge zu dem Leitsatz flexibel und wandelbar sein auf. Das kann ja so ein bisschen alles und nichts heißen, sage ich mal ganz ketzerisch. Ich habe mir als erste Frage aufgeschrieben, flexibel und wandelbar sein, wo hat das Grenzen? Also gibt es da eine Unendlichkeit oder gibt es da auch bestimmte Grenzen, die sinnvoll oder sogar gegeben sind oder notwendig?
Wir haben in der letzten Folge über das Selbst gesprochen, sich selbst zum Ausdruck bringen. Ich glaube, die Grenze ist natürlich mein Selbst. Ich kann nicht über mich hinaus. Das geht körperlich schon los. Ich wäre gerne kleine Ballerina geworden, geht nicht.
Also von daher, mit Raumfahrt wird es für uns alle auch schwierig.
Genau, also von daher Flexibilität und Wandelbarkeit hat ihre Grenzen, körperlich, aber auch natürlich emotional etc. Da sehe ich zum Beispiel die Antwort deiner Frage. Ne?
Es gibt natürliche Grenzen der Agilität. Also eine natürliche Grenze der Agilität ist die Form und die Struktur und ist dein Körper an sich. Also das, was dir Form oder innere Stand, also die innere Spannkraft gibt. Und das sagt Roland gerade schon so schön. Also der Körper an sich gibt dir einen bestimmten Rahmen, in dem du flexibel sein kannst. Also wir haben unterschiedliche Flexibilitätsformen. Also ich bin zum Beispiel körperlich relativ flexibel. Also das heißt, mein Körper, der kann sich gut dehnen und gut biegen. Also ich konnte sowas früher schon wie Knoten in die Beine und Spagat und all solche Sachen. Das hat mein Körper abgerufen. So. Jetzt kann ich nicht davon ausgehen, dass das ein Flexibilitätsmaßstab ist, den ich jedem Menschen aufdrücken kann, sondern ich muss immer schauen, wie ist die Form, wie ist die Figur, also wie ist die körperliche Flexibilität und das heißt auch übertragen, wie ist die mentale Spannkraft und die mentale Flexibilität und die mentale Struktur und Form. Und da gibt es Menschen, die sind extrem flexibel, können ganz, ganz leicht im Perspektivwechsel reingehen, haben sehr schnellen Zugang zu kreativen, alternativen Denkformen. Und es gibt einfach Menschen, die haben das weniger. Und da gibt es so eine Art Lernspanne. Also du kannst einerseits als überflexibler Mensch, muss ich ja zum Beispiel dauernd lernen, mich mehr zu festigen und zu stabilisieren. Also ich habe einen anderen Lernauftrag als jemand, der sehr rigide oder eher körperlich versteift zu uns kommt, wo wir dann erstmal über Faszienarbeit, wo wir über Lockerungsarbeit und so weiter erstmal die Flexibilität herstellen müssen. Also wir haben, also insofern ist die Frage nach der Grenze eine ganz tolle Frage, weil sie auch ein bisschen das Thema aufmacht. Was heißt das eigentlich generell für einen Mensch, mit welcher Voraussetzung kommt er in das Thema Flexibilität rein?
Genau, weil über diese Grenze, Roland sagte es ja, ne, es geht um das Selbst. Beim Überschreiten dieser Grenze wäre es ja ein Stück weit Selbstaufgabe, weil ich was von mir verlange, was ich gar nicht leisten kann und damit ja quasi gegen mich arbeite.
Genau.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja im Sinne Flexibilität, Agilität ist ein Teil, also du brauchst Flexibilität und wir gucken uns das ja nie isoliert an, also dass wir keine Überflexibilisierung wollen, keine Überanpassung, weil dann hast du eine Verbiegung. Wir wollen ja keinen Menschen, der sich verbiegt, sondern Flexibilität ist eine Grundvoraussetzung ja auch für Resilienz, also für diese Beweglichkeit und dazu gehört immer auch Stabilität und diese innere Spannkraft. Nicht? Wir holen das ja aus dem Resilienzbegriff auch raus. Und das ist nun mal das eine und ich glaube, das Spannende daran ist ja auch zu gucken, was bedeutet Flexibilität im Zusammenhang mit Wandelbarkeit. Also wir gucken ja nicht nur darauf, wie ist eine reine physische Flexibilität möglich, sondern was bedeutet das auch für so einen inneren Wandlungsprozess? Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen dieses Thema Heldenreise und das Thema Storytelling und das Thema Persönlichkeitsentwicklung in den Raum werfen an der Stelle.
Das heißt, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich durch diese Flexibilität,
die ich gewonnen habe? Ja, genau. Und welche Wandlung oder welchen Wandlungsprozess kann ich gehen, wenn ich zum Beispiel von einem Spieler ein Angebot bekomme und dieses Angebot annehme, also körperlich, mental, sprachlich, wie auch immer, und dann macht dieses Angebot etwas mit mir. Es verwandelt mich ein Stück weit. Also wir haben eine Mikroverwandlung in dem Moment, wo wir miteinander interagieren. Also es verwandelt mein Gefühl, es verwandelt vielleicht meine Haltung, meine Einstellung, es verwandelt meine Gedanken. Und wenn wir es auf die ganze Geschichte übertragen, die wir erzählen, hat der Held eine Reise, die ihm immer wieder neue Impulse gibt, die ihn verbiegen, verbrechen. Manchmal passieren Dinge, da muss er sich wieder stabilisieren, da muss er sich wieder aufrichten. Und am Ende hat er eine innere Wandlung vollzogen und hat ein Stück weit seinen Handlungsspielraum erweitert.
Es gibt in Berlin diesen NLP-Menschen, ich glaube Ralf Stumpf heißt der, der macht ja auch so eine Heldenreise. Kennt ihr den? Mit NLP irgendwie sowas, hat der richtig Kurse und sowas.
Mir ist bekannt, dass durch die Heldenreise von Joseph Campbell ursprünglich in verschiedenen Trainingskontexten Ansätzen genutzt wird. Und die Heldenreise unter NLP-Perspektive ist ein spannender Prozess auch. Ja, da geht es um Veränderung,
geht Change, um genau und all diese Sachen.
Geschichten. Genau. Also von daher ist es eine wunderbare Storytelling-Metapher, die auch da wiederum wunderbar funktioniert, weil wir sie alle verstehen. Ne?
Genau. Da hat ja Robert Dills mit Gilligan, die haben ja ein schönes Buch dazu geschrieben, wo sie diesen Helden, diese Heldenreise für NLP auch übertragen haben. Ja. Ich denke, genau,
ich glaube, damit auch arbeitet der
Coaching-Kontext. Also ich kenne es auch aus dem ich habe auch schon oft Storytelling genutzt, Impro-Storytelling bei Change-Prozessen in Unternehmen. Mhm.
Oder wir haben in der Impro-Live-Ausbildung haben wir dieses Modul, da geht es um Teamentwicklung und wo wir Teamentwicklung mit Storytelling verbinden. Das machen wir schon viele Jahre und das ist ein ganz enormer, ganz kraftvolle Trainingsform. Und also das Thema kommt ja immer wieder, wir haben es jetzt auch im Symposium im November in der Schweiz, wird Storytelling auch ein großes Thema sein. Da werden wir auch nochmal auf diese verschiedenen Formen von Storytelling eingehen. Und ist nicht wegzudenken. Mhm. Wandlung, Verwandlung, Reifung, Veränderung, Magie ist aus dem Leben nicht wegzudenken.
Die Frage ist, was ist unsere eigene Geschichte, die steckt dahinter? Und da haben wir nämlich genau das drin. Wir haben die Flexibilität. Ich kann, wenn ich nicht situativ mit veränderten Kontexten umgehe, dann wird mich die Veränderung ja einholen, überrollen. Und das ist das letztendlich, was zur Agilität führt. Ich bin flexibel, bin wandelbar, etc. Und das ist das, was Leben ja ausmacht.
Und das ist was Fortschritt ausmacht oder Geschichten erzählen überhaupt auf der Bühne ausmacht, aber auch im Unternehmensleben. Wir kommen ja später in dem Verlauf der anderen Leitsätze nochmal auf dieses Thema Angebote machen, Angebote annehmen und so weiter. Wenn ich mich nicht auf Impulse einlasse, die mich im Zweifelsfalle verändern und die mich in eine andere Komfortzone hineinbewegen. Also ich muss mich von einer Komfortzone aus der Komfortzone raus und dann in eine neue Komfortzone wieder reinbewegen. Ja. Und das geht nicht ohne Wandlung. Ich finde Wandlung einfach ein ganz zauberhafter Prozess. Und wenn ich mich im Leben nicht schon vielfach gehäutet und gewandelt hätte und verändert hätte und wenn ich nicht immer wieder flexibel, auch in der Selbstständigkeit, ich muss ungefähr alle 2 Jahre, muss ich mich immer wieder neu mit den Gegebenheiten in der Gesellschaft auseinandersetzen und dann auch mein Unternehmen anpassen und verwandeln, Methoden verändern und verwandeln, mich selber in meiner Persönlichkeit. Und Wandlung finde ich ein schönes, ganz archaisches Grundbild, mit dem wir durchs Leben schreiten. Und wenn wir uns dem wieder ein bisschen mehr bewusst machen, dann kann das halt einfach auch Spaß machen, muss keine Angst davor haben.
Und ich finde, du, Ella, hast da auch ein tolles Bild oder eine Art, das zu veranschaulichen, die ich bei der AIN-Konferenz 2013 gesehen hatte mit dieser Bambusgeschichte, dass es eben dass so ein Bild von Standhaftigkeit oder auch Charakterstärke oft falsch verstanden wird als so eine Verhärtung.
So ein Fels in der Brandung. Mhm. Also es geht ja bei der Wandlung, ich meine, da kann sicherlich der Roland auch gleich noch eine Menge dazu erzählen. Wir arbeiten ja mit diesem asiatischen Prinzip. Das heißt, du bist flexibel, du bist standhaft, also du hast diese Mischung aus Flexibilität und Agilität. Heute würden wir sagen aus VUCA und C-World. Und in der Mitte entsteht die Resilienz. Und das bedeutet, wenn auf mich eine Energie zukommt, ob es eine positive oder eine negative Energie ist, dann nehme ich diese Energie, lasse sie durch mich durchfließen und dann wandle ich sie in etwas und gebe dann aus dieser Wandlung wieder einen Impuls raus. Und das ist ja genau das, was wir machen, wenn wir zum Beispiel in einer Gesprächssituation sind und mein Gegenüber gibt mir zum Beispiel eine negative Kritik. Ich kann die an mir abprallen lassen, ich kann die abperlen lassen mit diesem Lotus-Effekt oder abprallen als Fels. Oder ich kann diese Kritik aufnehmen, sie durch mich durchgleiten, bewegen lassen und mit Flexibilität darauf reagieren und sie in mir so verwandeln, dass ich daraus ein neues Angebot kreiere.
Das setzt ja aber voraus, dass das System, also du, ich sag mal, gesund ist. Weil wenn das System, es kam das Wort pathologisch auf, nicht gesund ist oder schwach ist, dann kann so eine Kritik dich so treffen, dass das zur Vernichtung führen kann. Versteht ihr, was ich meine?
Genau, ja. Und das ist ja das, an dem wir arbeiten. Also wenn wir jetzt mit Resilienz oder mit Improvisation arbeiten, dass wir ein Stück weit das gesunde Potenzial, was im System ist, wieder wachrufen. Und diese natürliche Form der Wandelbarkeit, die ja automatisch passiert, das ist ja so ein Verarbeitungs- und eigentlich ein Stoffwechselprozess, also auf allen Ebenen, ja. Also diese Wandlung, die hilft dir einfach ein Stück weit in die Genesung auch reinzukommen. Jetzt habe ich ganz viel erzählt. Ich glaube, Roland hat viele spannende Dinge dazu zu erzählen auch.
Mir kam so ein Gedanke, auch in Anknüpfung an das Bambus-Prinzip. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Auftrag eines Unternehmens, die kamen auf mich zu und wollten ein Training haben von mir, wo es darum geht, mehr Stabilität zu bekommen. Ich war erstmal völlig irritiert, dachte, wieso fragen die mich? Ich bin doch derjenige, der Leute immer so flexibel, beweglich macht, beweglich macht, ja. Und die sagen, nee, wir sind beweglich, wir wollen die Balance haben,
genau,
die ihr habt. Ja, also, und das war für mich eine spannende Geschichte, nämlich man vergisst immer bei Flexibilität, was Ella sagte, wir haben eine Tendenz natürlich, dass wir wenig flexibel, wenig beweglich sind, aber man darf nicht vergessen, auch das andere gibt es natürlich. Ne? Es gibt Leute, die sind extrem beweglich und die verlieren sich. Wo sind die Grenzen der Flexibilität? Ja, denen fehlt da so ein bisschen die Balance in der Flexibilität, wieder die Struktur zu finden. Und da ist für mich auch dieser Bambus, das Bambus-Prinzip eine schöne Metapher, ja, weil der hat natürlich seine innere Struktur und hat dennoch die Beweglichkeit. Mhm. Also das nur mal so zur Ergänzung, ne, dass wir damit konkret auch mit den Aufträgen zu tun haben, mit beiden Seiten.
Ja.
Ne?
Wir waren ja letztes Jahr in Wien und haben ja auch einen Vortrag dazu gehalten, Roland und ich, zu dem Thema Führung im Spannungsfeld zwischen Agilität und Stabilität. Und wenn wir, das ist auch heute so wichtig, wenn wir diese VUCA-Metapher allein aus der VUCA-Interpretation heraus immer wieder spielen, also das heißt, alles muss flexibel, alles muss agil werden und so weiter, dann kommen wir in Instabilität rein. Mhm. Und Instabilität führt genau im Moment gesellschaftlich dazu, dass wir diese Prozesse nicht mehr handeln können. Und dass wir nicht mehr wandeln, sondern...
Provoziert Angst bei vielen.
Ja, absolut, weil das autonome Nervensystem braucht beides. Also wir haben einen Sympathikus und einen Parasympathikus. Wir brauchen immer wieder Beruhigung, Sicherheit und innere Stabilität. Und wir haben ja auch Körper und Form. Also das heißt, dieses Spannungsverhältnis wirklich zu begreifen und auch zu gucken, wo steht da die Resilienz als Krisenkompetenz und als Kompetenz mit dem Unvorhergesehenen umgehen zu können. Also ich glaube, das ist halt schon ein Stück weit diese, ich will jetzt nicht sagen Predigt, aber seit vielen, vielen Jahren ja immer wieder auch die Thematik, diese Spannung zwischen Ziel und VUCA-Welt klarzumachen, dass es nicht allein beantwortet ist, gesellschaftlich VUCA-Probleme nur über mehr VUCA-Erzeugung oder mehr VUCA-Kompetenzen zu erzeugen. Wir brauchen auch die andere Seite. Und das gibt unser Körper vor, das gibt auch unser Nervensystem vor und es gibt eigentlich auch das vor, was wir an gesellschaftlicher Interaktion brauchen, nämlich diese Sicherheit und dieses Miteinander interagieren. Also wir müssen miteinander flexibel sein, auch in den neuen agilen Teams. Und gleichzeitig müssen wir uns verändern lassen. Aber das geht eben nur, wenn wir eine große innere Stabilität und auch eine Stabilität und Kultur innerhalb des Teams haben.
Ja? Wie kann ich denn erkennen, ab wann, wie soll ich das formulieren? Also wo ist mein Standpunkt noch selbstbewusst und wo ist er so dogmatisch, dass er verhärtet ist und kontraproduktiv ist? Wisst ihr, was ich meine?
Das hat für mich wieder damit zu tun, wie weit ich in Kontakt mit mir selber bin. Also, und ich kriege Kontakt mit mir selbst und wiederum mit den anderen. Ich kriege ja wieder an den Feedbacks mit. Ne? Wenn ich merke, andere haben zu mir keinen Zugang, da bewegt sich nichts mehr, ja, dann sollte ich mal reflektieren, inwieweit ich sozusagen da verhärtet bin. Ja? Selbstbewusstsein, eine klare Grenze zu ziehen, finde ich auch manchmal sehr gesund. Ja, was man sich manchmal auch nicht traut, gerade im Sinne von
Resilienz. Das hattest du ja gesagt, ne? mit der Coachin, die dann ihre autoritäre Seite entdeckt hat.
Genau, weil sie
hat,
damit so Rahmen und Stabilität gibt und einfach mal nur ihr Bild von Autorität verändert hat. Sie hat das Cool Frame, sie hat ihr Bild von Autorität gewandelt und ein neues, flexibleres Bild von Autorität entwickelt und das hat ihr die Möglichkeit gegeben, ihren Ausdruck in ihrem Beruf zu verändern. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür auch.
Verhärtet hat immer was von, ich nehme ein Prinzip an, an dem ich festhalte und überprüfe nicht mehr, stimmt das noch oder nicht. Ja.
Das ist eine schöne Definition, glaube ich. Das,
und das hat wieder mit dem Feedback, mit der Beweglichkeit, Flexibilität im Umgang, im Kontakt mit den anderen zu tun.
Aber auch da gibt es ja bestimmte, ich sag mal, Grundwerte, wo ich einfach nicht kompromissbereit bin, wo ich tatsächlich sage, diesen Standpunkt möchte ich nicht hinterfragen. So, weißt du, was ich meine? Also wo ich dogmatisch bin.
Dann ist das Zeichen die Toleranz, die du entwickelst. Also wenn ich für mich einen Standpunkt habe, der für mich so stimmt, dann ist die Frage, das heißt aber nicht, dass ich deswegen dogmatisch gegenüber deinem Standpunkt sein muss. Das heißt, kann ich deinen Standpunkt stehen lassen? Bin ich in der Lage, mit dieser Ambiguität umzugehen, dass wir zwei unterschiedliche, vielleicht auch gegensätzliche Standpunkte haben und können wir trotzdem dann zusammenarbeiten?
Das ist ja der gesellschaftliche Prozess, den wir im Moment so ein bisschen vermissen, ne? Diese demokratische Aushandlung, andere Meinungen stehen zu lassen und sich anzuhören, ohne den gleichen
Ambiguitätstoleranz. Genau.
Und ein Mangel an Flexibilität erkennst du einfach an rigiden Haltungen, die mit Intoleranz verbunden sind. An rigiden Meinungen, die mit unsachlicher Kritik verbunden sind. Mit Dingen, die emotional bei dir nicht funktionieren. Das heißt also, du spürst sehr schnell, ob du eine emotionale Betroffenheit hast, ob du dich wertgeschätzt fühlst in der Kritik oder ob du dich einfach nur negativ kritisiert fühlst und ob du klein gemacht wirst.
Abgewertet,
Wir werden ja auch später nochmal über das Thema Status sprechen und so weiter und diese Themen. Und da gibt es viele Spielformen und die können kooperativ sein oder die können nicht kooperativ sein. Ich glaube, Kooperation ist etwas, was ein ganz deutliches Zeichen dafür ist, sind wir noch miteinander handlungsfähig, sind wir miteinander schwingungsfähig, können wir wirklich auch uns in unserer Eigenständigkeit bestehen lassen. Also ich glaube, das ist, oder stehen lassen im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Ich finde, das ist ein Riesenthema. Ich meine, das, was gesellschaftlich draußen gerade passiert, hat genau mit dem Thema zu tun. Bin ich wandlungsfähig oder willens sogar? Das finde ich eine spannende Frage. Will ich das überhaupt noch? Ne?
Ja. Aber das hängt auch wieder mit Themen zu tun, die wir auch schon gestreift haben. Bin ich wandlungswillig? Vielleicht haben Leute Angst, sich zu verlieren, ihre Identität zu verlieren, wenn sie auf ihren Standpunkten nicht beharren. Dann ist so diese Frage, wer bin ich denn außerhalb meiner Standpunkte und meiner dogmatischen Überzeugungen so ein bisschen?
Und dann, ich glaube, da sind wir genau bei der Abgrenzung zwischen Veränderung und Wandel. Und da sehe ich einfach einen tiefen gesellschaftlichen Prozess. Ich kann mich verändern, aber das Veränderung muss noch keinen Wandel herbeiführen. Was wir im Moment machen, ist ein gesellschaftlicher Wandel. Das ist ein Paradigmenwechsel. Wir wandeln uns, wir verwandeln uns auch als Gesellschaft gerade im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist nicht nur gerade eine Veränderung, weil Veränderung ist mal alles. Es ist erstmal willkürlich. Aber eine Wandlung hat, ich weiß nicht, irgendwie so ein tieferisch archaisches Moment, was auch mit, ist für mich hat es, ist es positiver besetzt, ist aber nur meine subjektive Assoziation. Das heißt, wenn ich einen Wandlungsprozess durchmache, dann habe ich meistens, verbinde ich damit einen Lern- und einen Entwicklungsprozess.
Das ist ein Entwicklungsprozess, den erleben wir individueller in unserer Lebenslinie. Und genauso sehe ich auch, wie Gesellschaften sich entwickeln und verwandeln.
Ja, das ist vielleicht auch bei einer Person, da würde man sagen, wenn sie sich so in Anführungsstrichen negativ oder rückentwickelte, die hat sich so komisch verändert. Oder wenn es dann im gelungenen Sinne ist, ist es so, da hat sich was verwandelt, also im Sinne von, das ist einfach in einer anderen, wächst in eine andere Qualität. Ich glaube, da ist es vielleicht auch nochmal ein Stück weit verkörpert. Und über die Qualität kann nur ich urteilen. Also ich kann nicht darüber urteilen, ob du dich oder ob der liebe Roland sich jetzt irgendwie positiv verwandelt. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das kann nur der Roland aus sich heraus beurteilen, ob er einen Wandlungsprozess durchmacht.
Man kriegt das mit. Genau. Also das hat wiederum mit dieser Achtsamkeit zu tun. Ich krieg's doch mit, inwieweit sich mit meiner Verwandlung auch mein Umfeld auch verwandelt.
Ja, oder du kriegst es halt dann wieder über Feedback mit, wenn du siehst, wie die anderen dich sehen und du denkst, holla, okay, also,
Das ist die Frage, wie offen bin ich wiederum dafür? Das Thema hatten wir schon mal, Oder entziehe ich mich dem Kontext, gebe mich in einen anderen Kontext rein oder etc. Ne? Also das ist ja ein anderes Thema.
Ja, oder das ist einfach die schöne Metapher, nicht? Wenn die Prinzessin den Frosch küsst, dann sehen wir, ob er sich in einen Prinz verwandelt, nicht? Oder
ob sie Bläschen an der Lippe kriegt.
Das finde ich so ein schönes Schlusswort. Das würde ich jetzt gerne stehen lassen. Wenn es für euch in Ordnung ist.
Gerne. Und
das, das Thema abschließen. Wir haben über das Thema flexibel und wandelbar sein gesprochen und damit über den letzten Leitsatz aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Inner Work. Es war die 20. Folge des Impro-Live-Podcasts. In der 21. fangen wir mit dem nächsten Lern- und Entwicklungsfeld an. Das heißt Selbstführung oder Führung, also Führung/Selbstführung, sage ich mal. Und der erste Leitsatz in diesem Lern- und Entwicklungsfeld wird sein Statusbewusstsein erlangen. Also ein ganz spannendes Thema. Mein Name ist Claudia Hoppe. Ich saß zusammen mit Ella Ammann und Roland Trescher und wir sagen Tschüss.
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 Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.